Der Secondhand-Markt, der boomt, vor allem online. Und viele Plattformen, die werben mit nachhaltigem Klamottenkauf. Aber die Frage ist, ist das wirklich alles so nachhaltig, wie es scheint? Die Modeplattform Selpi will alte Kleidung ihrer NutzerInnen verkaufen, spenden oder recyceln. Damit sorge man für eine nachhaltigere Zukunft. So zumindest das Versprechen. Die Journalistin Vanessa Materla und ihr Team vom SWR haben sich auf Spurensuche begeben. Sie erzählt uns, wie sie einer Hose tausende Kilometer um die Erde folgt und wieso vom Versprechen der Nachhaltigkeit am Ende nicht viel übrig bleibt. Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch und heute ist Freitag, der 6. März. Hi Vanessa, herzlich willkommen bei FKM.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Du hast ja zu Secondhand recherchiert. Warum ist Secondhand-Mode vor allem bei jüngeren Leuten so beliebt?
Also du kennst es ja vielleicht von dir selber, dass du immer das Gefühl hast, du hättest irgendwie gerne neue Klamotten und obwohl dein Kleiderschrank schon aus allen Nähten platzt, könntest du dir doch vorstellen, ach, jetzt hätte ich doch nochmal gern ein neues Teil. Und was zumindest bei mir und bei meinen beiden Kolleginnen Carmen Maywald und Svenja Nagel mitspielt, mit denen ich die Recherche gemeinsam gemacht habe, ist, dass wir irgendwie dieses schlechte Gewissen, das wir durch den Konsum von Mode haben, loswerden wollen. Und deswegen sind wir schon lange alle Secondhand-Fans. Und man muss einfach sagen, Secondhand ist was, was eine Trenderscheinung auch ist. Wenn man mal mit offenen Augen durch diverse Großstädte geht, dann kann man sich ja gar nicht retten vor Secondhand-Läden und Vintage-Shops. Und das sieht man auch online total. Also es gibt ja total viele Plattformen, wo Mode angeboten werden. Und da merkt man einfach, dass da ein Need bedient wird.
Und diesen Online-Secondhand-Markt, den habt ihr euch in eurer Recherche jetzt genauer angeschaut. Wie sieht denn der genau aus? Welche Online-Händler gibt es für Secondhand-Klamotten?
Also es gibt Vinted, wo du deine alten Klamotten verkaufen kannst. Dann gibt es Momox, wo du auch im größeren Stil Sachen verkaufen kannst. Dann gibt es Kleinanzeigen natürlich. Und mit was wir uns beschäftigt haben, ist die Plattform Selpi. Und Selpi macht was, was, glaube ich, sehr viele Secondhand-Verkäuferinnen sehr schätzen. Und zwar, man kann einfach so, wie man quasi einkauft, auch wieder verkaufen. Also man packt die Sachen, die man nicht mehr in seinem Kleiderschrank haben möchte, in so eine ganz große blaue Tüte, die bekommt man zugeschickt und da kann man quasi einfach alles reinpacken, was man so zu Hause hat und was man gerne loswerden möchte und wovon man hofft, dass es noch andere Menschen gut tragen können. Und dann schickt man das einfach zu Selpi, zu dieser Plattform und die kümmern sich um alles. Die sortieren das, die machen Fotos, die stellen das online und das ist, glaube ich, was viele Leute sehr schätzen, dass sie nicht dieses nervige, okay, ich muss für jedes Kleidungsstück nochmal zur Post laufen, ich muss das verschicken, ich muss da nochmal eine Armlänge von einem Pulli abmessen, damit die Käuferin weiß, wie lang dieser Pulli dann tatsächlich ist oder wirkt die Farbe bei diversem Licht irgendwie anders. Also das sind lauter so eine Fragen, die sich gar nicht stellen durch Selpi. Also die Sachen werden verkauft für dich und du bekommst dann einen Anteil wieder zurück ausbezahlt. Und die Sachen, die nicht verkauft werden, also die einfach keiner tragen will, die werden entweder gespendet an einen Wohltätigkeitspartner, da listet Selpi auf seiner Website genau einen. Und wenn es die Kleidung nicht mehr von der Qualität her gibt, dann wird sie recycelt. Und zwar zu Füllmaterial zum Beispiel in Autositzen oder zu Putzlappen. Das ist das, was Selpi den Kundinnen und Kunden verspricht. Was wir auch erst während unserer Recherche rausgefunden haben, also der größte Anteilseigner von Selpi ist H&M, also die Fast-Fashion-Plattform H&M. Und das hat dann für uns die ersten Fragezeichen aufgeworfen, denn Selpi verspricht ja schon irgendwie Secondhand, grünes Gewissen, Nachhaltigkeit, da so ein bisschen was besser zu machen als diese ganz großen Fast-Fashion-Riesen, wie H&M eben auch. Und dass die beiden zusammengehören, war für uns auf jeden Fall ein erstes Mal ein großes Aufhorchen. Und wir haben uns gefragt, okay, kann das wirklich sein? Denn dieses Fast-Fashion-Unternehmen H&M hat ja, also es gehört ja zu deren System, zu deren Gewinnmodell, sage ich jetzt einfach mal, neue Sachen auf den Markt zu knallen und zwar im wirklich großen Stil. Und wir haben uns einfach gefragt, ob das wirklich so grün ist, wie es aussieht alles und ob das wirklich so passt und ob es tatsächlich so ist, dass diese Versprechen eingehalten werden, die Selpi uns da so mit vollem Mund gibt.
Wie seid ihr eure Recherche dann angegangen, um herauszufinden, ob dieses Versprechen auch wahr gemacht wird?
Wir haben erstmal selbst angefangen auszusortieren und haben uns dann für 12 Kleidungsstücke entschieden, die wir für unsere Recherche auf die Reise schicken wollen. Und in die haben wir Tracker eingenäht und auch einen Recherchehinweis. Also wenn die Tracker jemand finden sollte, dass man dann direkt aufdeckt, dass das eine Recherche ist und auch in unseren Kontakt hinterlegt. Und die Kleidungsstücke haben wir dann in die großen blauen Selfie-Tüten gepackt und einige davon wollten wir eben zum Verkauf weitergeben und andere, die schon so ein bisschen lädiert waren, die waren einfach nicht mehr in einem richtig guten Zustand, haben wir in eine grüne Tüte gepackt, die es bei Selby damals auch noch gab. Da war dann direkt klar, dass Selby sich mit dieser grünen Tüte ums Recycling kümmern möchte. Und so haben wir die losgeschickt dann auf eine Reise. Eine kurze schwarze Sporthose zum Beispiel haben wir in die grüne Tüte geschickt. Die hatte Brandlöcher, die war schon sehr getragen. Also die hätte man auf dem Flohmarkt nicht mehr gut losbekommen. Und wollten dann eben mal gucken, wie genau das aussieht, wenn Selby sagt, sie wollen die recyceln.
Was ist dann passiert? Wo sind die wieder aufgetaucht? Wo ist diese schwarze Hose vor allem wieder aufgetaucht?
Ja, das war natürlich total spannend. Also ich muss sagen, dass so der erste Blick morgens ging immer auf das Handy. Wir hatten ein besonderes Handy, wo dann immer die Tracker-Daten ankommen. Und dann morgens erstmal zu synchronisieren und neu zu laden, ob sich da irgendwelche neuen Signale aufgetan haben, ob unsere Kleidungsstücke weitergewandert sind. Von den 12 Kleidungsstücken sind leider einige auf dem Weg gestorben. Das waren wahrscheinlich technische Fehler bei den Trackern. Aber ansonsten sind alle nach Polen gegangen, und zwar nach Robakowo. Das ist ein Ort im Westen Polens. Und von dort aus, wir sind dann hingefahren und haben uns angeguckt, was das eigentlich für ein Ort ist. Und haben dort festgestellt, dass da ein Sortierlager von H&M und Selby gemeinsam ist. Und wir konnten dann mit einer polnischen Kollegin Gespräche führen mit den Arbeiterinnen vor Ort. Wir sind leider nicht selbst ins Lager gekommen, kann man ja nicht einfach reinmarschieren. Und die haben uns erzählt, dass sie eben dort in diesem gemeinsamen Sortierlager von H&M und Selby die Kleidung, die wir dorthin schicken, also in diesen grünen und in den blauen Tüten, dass die dort erstmal nochmal sortieren.
Und was zeigen die Tracker? Wie geht's von dort weiter?
Also ein Teil unserer Kleidungsstücke wurde verkauft, da haben wir dann die Tracker abgeschalten. Und ein Kleidungsstück wurde nicht mehr auf der Seite gekauft, das wurde dann gespendet.
Also weil es eben nicht verkauft werden konnte und ihr habt dem dann zugestimmt, dass es gespendet wird, richtig?
Genau, und laut Selby geht das dann an den Spendenpartner Ubrania do Udania, das ist ein polnisches Wohltätigkeitsunternehmen, an die wohl alle Spenden gehen, die nicht eben über die Selby-Seite verkauft werden sollen. Und wir haben uns diesen Spendenpartner einmal genauer angeguckt und haben dann während unserer Recherche festgestellt, dass er auf seiner Seite einen Hinweis hatte auf Polnisch, dass bitte keine Spenden mehr dorthin gebracht werden sollen, keine Kleiderspenden, weil sie total überfüllt sind. Sie wissen nicht mehr, wohin mit der Kleidung. Sie können damit gar nicht mehr umgehen. Und dann sind wir da hingefahren und haben uns das angeguckt. Draußen türmten sich die Stapel von Kleidung. Also du hast gesehen, dass da jetzt nicht direkt mit gearbeitet werden kann, einfach weil die wahnsinnig viel Kleidung haben, mit der sie umgehen müssen. Und wir wollten dann gerne mit den Mitarbeitern dort sprechen, um uns eben dann nochmal ein klareres Bild von der Lage machen zu können. Und ein richtiges Interview wollte uns dann aber niemand geben. Aber auf dem Flur konnten wir mit einem Mitarbeiter sprechen, der uns dann quasi so zugerufen hat, so wir sind total überfordert, das System ist quasi kollabiert. Und das liegt auch vor allen Dingen daran, dass die ganze Kleidung, die dort ankommt, einfach in wahnsinnig schlechtem Zustand ist. Und die das erstmal sortieren müssten und dafür aber gar nicht die Kapazitäten haben. Und wir haben natürlich auch nochmal bei dem Charity-Partner danach gefragt, wie das sein kann. Und die haben sich dann im Nachhinein ganz klar von dem Gespräch, das wir mit dem Mitarbeiter geführt haben, distanziert und haben uns gesagt, dass nur die Spenden von Privatpersonen für eine gewisse Zeit ausgesetzt war. Die Geschäftsbeziehung mit Selby habe aber weiterhin die ganze Zeit über bestanden. Und was sie uns noch gesagt haben, ist, dass die Kleidung, die Selby an den Charity-Partner ging, alles als tragbar natürlich einsortiert wurde.
Also ein Teil der Kleidung ist an Kundinnen und Kunden verkauft worden. Ein Teil ist bei diesem Wohltätigkeitsunternehmen als Spende verbucht worden. Und was ist mit den Kleidungsstücken, die recycelt werden sollen? Also mit eurer schwarzen Sporthose zum Beispiel.
Also unsere kurze schwarze Sporthose war für einige Monate erstmal von unserer Bildfläche verschwunden. Die hat leider keine Signale mehr gesendet. Und dann nach 9 Monaten unserer Recherche ist sie dann in der Hafenstadt Karachi in Pakistan wieder aufgetaucht. Ich wusste nicht, dass Pakistan mittlerweile der weltweit größte Importeur für gebrauchte Kleidung ist, eben vor allen Dingen von Kleidung aus Europa. Und dadurch, dass ich da gar keine Vorstellung von hatte, was da jetzt mit passieren soll, haben wir uns gedacht, okay, wenn wir die Möglichkeit bekommen, dann müssen wir da hinfahren und dann müssen wir schauen, was unserer Rose dort passiert und wo sie genau jetzt ist und was dort mit ihr gemacht wird.
Was habt ihr dann gemacht?
Also der Flug geht von Berlin aus, sind wir 12 Stunden unterwegs gewesen, sind dann dort angekommen, haben dann leider erstmal festgestellt, dass unsere Gepäckstücke nicht mitgekommen sind. Das heißt, wir waren dann erstmal.
Ich hoffe,
so
die hattet ihr auch getrackt.
Tatsächlich, ja. Also ich wusste schon, dass sie liegen geblieben sind am Flughafen in Istanbul. Aber sie kam dann glücklicherweise einen Tag später nach. Aber erstmal dort anzukommen aus dem Winter in Berlin, dort ist es sehr warm einfach. Es ist recht stickig, wie man sich das vorstellen kann in Südasien. Es ist einfach eine riesige Großstadt. 20 Millionen Leute ungefähr leben da und gefühlt waren zu dem Zeitpunkt, als wir dort ankamen, auch alle irgendwie auf der Straße unterwegs. Und da hast du auch richtig gemerkt, okay, die Kleidung, die die dort im Alltag tragen, hat mit der Kleidung, die wir im Alltag tragen und der Secondhand-Kleidung gar nichts zu tun. Also das war für mich auch nochmal so ein Aha-Erlebnis, wenn man sagt, okay, man schickt Kleidung da in andere Länder. Pakistan ist auch ein muslimisches Land. Die können mit den Tops und kurzen Hosen dort wenig anfangen, muss man einfach auch mal sagen. Man ist erstmal so ein bisschen überfordert von den ganzen Eindrücken, die dort auf einen einprasseln. Aber was uns direkt am Anfang aufgefallen ist, was total krass war, ist, dass wirklich überall siehst du Kleidung. Die ist da wirklich omnipräsent. Also die Händler an den Straßen verkaufen Secondhand-Kleidung, verkaufen alte Textilien. Dann gibt's ganze Märkte voll mit Kleidung, wo du dich stundenlang wahrscheinlich durch so ein Labyrinth aus kleinen Marktständen wühlen kannst und dort wirklich wahnsinnig viele Sachen auch aus Europa, aus westlichen Ländern findest. Und dann auf der Straße, und die Straße ist wirklich immer sehr, sehr voll, fahren alle paar Sekunden riesige Lastwagen und LKW an dir vorbei, die entweder Kleidung in riesigen Türmen aufgestapelt haben und dann nur mit Spanngurten befestigt haben oder dann so richtig professionell in große Ballen gestapelt auf großen LKW-Ladeflächen haben, also riesige Mengen an Kleidung, die dort einfach das Stadtbild total beherrscht. Und das hat uns von der ersten Sekunde an in Pakistan begleitet dort.
Was sind das für Kleidungsstücke? Wo kommen die her?
Also es gibt Kleidungsstücke, die wir gesehen haben, die einfach aufgetürmt auf den Ladeflächen von so einem kleineren LKW einfach sind und dann mit so Spanngurten festgehalten sind. Da hat man dann schon gesehen, das ist wahrscheinlich Secondhand-Kleidung, das ist alles keine Neuware. Die werden auch nicht da so aufgebahrt, als dass kein Schmutz und kein Straßenstaub drankommen dürfte, sage ich jetzt mal. Und andere Kleidung wiederum ist abgespannt mit einer Plastikfolie, die ist aufgetürmt professionell auf den Ladeflächen. Und die wird dann von dort eben ins Landesinnere verteilt und eben auch zu Märkten in Karachi, wo die Kleidung dann sortiert wird, wo geguckt wird, okay, was ist eigentlich in diesen großen Ballen drin und was beherbergen eigentlich diese Ladeflächen alles für Schätze, was können wir damit machen, in welcher Qualität sind die?
Und wo in Karachi habt ihr dann nach eurer schwarzen Hose gesucht?
Unsere schwarze Hose hat uns Signale geschickt von einem Ort, der an einer großen Straße war. Das ist ein Textilgebiet, haben wir uns danach sagen lassen, von dem pakistanischen Kollegen, mit dem wir dort unterwegs sind. Also das ist ein Distrikt sozusagen, wo viel mit Kleidung gehandelt wird. Und als wir zu dem Ort unseres Trackers gefahren sind, haben wir an den Seiten auch schon gesehen, da verkaufen Händler auf den Straßen Kleidung, einfach indem sie so an die Straße hängen oder dass so Garagentore auf sind und du kannst so reingucken und siehst, dass da total viel Kleidung drin liegt. Also das ist so ein richtiger Textile-Hub, nenne ich es jetzt einfach mal. Und wir haben die letzten Signale von unserer kurzen schwarzen Hose bekommen, von eben auch so einer Garage, nenne ich es einfach mal. Und da haben wir angehalten, sind ausgestiegen und haben dann direkt mit unserem pakistanischen Kollegen gemeinsam den Mann dort angesprochen, der dort Kleidung verkauft. Wir haben ihm ein Foto gezeigt von unserer schwarzen Hose und er konnte sich aber nicht mehr genau an unsere schwarze Hose erinnern. Ich meine, er hat da wirkliche Massen an Textilien gehabt, dass er sich genau an diese Sporthose hätte erinnern können. Das wäre des Zufalls zu viel. Und der sitzt da vor einer Art Garage und im Hintergrund türmen sich Kleidungsstücke. Ich habe sowas noch nie gesehen. Also es sind wirklich Berge aus Kleidung, die dort aufgestapelt liegen, die zum Teil in einer sehr guten Qualität sind und zum Teil aber auch in einer sehr schlechten Qualität. Und das hat er uns gesagt. Diese Kleidungsstücke sortiert er nochmal aus. Er guckt, welche Kleidungsstücke er nochmal weiterverkaufen kann und welche er nicht weiterverkaufen kann, die in einer schlechten Qualität sind. Man muss sagen, dass ein Großteil der Kleidung, die bei ihm ankommt, die verkauft er weiter. Also das ist die Kleidung, die in einem guten Zustand ist, die verkauft er weiter an andere Händler ins Landesinnere. Die werden noch weiter exportiert. Aber die Kleidung, die in einem schlechten Zustand ist und wir gehen davon aus, dass unsere Hose da dazugehört, die wird nochmal aussortiert. Und die wird abgeholt von einem anderen Händler, der sie an einen anderen Ort bringt. Es wird wahnsinnig offen eigentlich mit dem Handel von Textilien dort umgegangen. Es wird sehr offen verkauft. Die ganzen Lagerhallen empfangen uns mit offenen Türen. Man kann da reingehen, man kann sich das alles genau angucken. Aber die Kleidung, die aussortiert wird, die in einem schlechten Zustand ist, die wird an einen Ort verbracht, wo man sich erstmal reinquatschen muss, dass man das angucken darf. Wir hatten dann Glück und durften uns das angucken. Das war an einem Ort, der, ich sag mal, mit dem Auto 10 Minuten nochmal entfernt ist von dem Ort, wo unsere Tracker unsere Hose die letzten Signale gesendet hat. Und da wurden Stahltüre für uns geöffnet. Eben, wir sind da auf so einen Hinterhof gefahren, wo wir wieder von Mengen an Textilien, also wirklich Berge, empfangen wurden, wo man aber auf den ersten Blick auch gesehen hat, okay, die Kleidung hier, die ist in so schlechtem Zustand, die kann nicht mehr weiterverkauft werden.
He's saying that this is a most, this, there is a no use of this growth or wastage. They also sold, they bought by the steel mills, brick, cement factory for the burning purpose.
For the burning purpose?
For burning purpose.
So they buy it to burn it?
Yes.
Also wir haben erfahren, dass die Kleidungsstücke, die dort nicht mehr verkauft werden, die eben in einem schlechten Zustand sind, C- oder D-Ware, dass die dort in Ballen gepackt werden und dann im Landesinneren verbrannt werden. Und dort wird unsere Hose vielleicht auch gelandet sein. Das wissen wir nicht, weil unser Tracker uns dort keine Signale mehr gesendet hat. Und wir wollten da eigentlich sehr gerne selbst hinfahren, um zu gucken, was dort weiter dann mit den Hosen, mit den Kleidungsstücken passiert, konnten wir aber leider nicht aus Sicherheitsgründen und haben dann aber Kontakt aufgebaut zu einem pakistanischen Journalisten, der das für uns gefilmt hat, der vor Ort war. Ein Ort, Hyderabad heißt der, wo Kleidungsstücke, die in einem schlechten Zustand, eben wie unsere schwarze Hose, genutzt werden als Brennstoff. Energie ist wahnsinnig teuer dort und tatsächlich sind Kleidung als Brennstoff sehr viel günstiger als zum Beispiel Holz oder Kohle dort. Weshalb wir dann einen konkreten Fall verfolgen konnten, wo Kleidung genutzt wird in einer Ziegelsteinfabrik, um dort eben als Brennmaterial zu dienen, um Ziegelsteine herzustellen. Also wir haben uns während unserer Recherche gefragt, ob das jetzt ein Einzelfall ist mit Selpi und sind dann in Kontakt mit Greenpeace Österreich gekommen, die auch verschiedene Kleidungsstücke zum Recycling eingeschickt haben.
An andere Unternehmen, also nicht Selpi, hat Greenpeace Österreich die Kleidungsstücke geschickt, richtig?
Genau. Und auch die gehen davon aus, dass ihre Kleidungsstücke, da sind auch einige in Pakistan gelandet, dass die dort auch verbrannt worden sein könnten.
Wenn in Pakistan massenweise Klamotten verbrannt werden könnten, was hätte das für Folgen?
Also die Kleidungsstücke, die du vielleicht auch kennst, die wir in Europa vor allem tragen, sind ja doch auch einige Chemikalien mitverarbeitet. Also da ist Viskose, da ist Polyester, da ist Polyacryl mit drin. Und wenn man sich vorstellt, dass diese Kleidungsstücke verbrannt werden, dann werden da natürlich Dämpfe in die Umwelt freigesetzt, in den Boden freigesetzt, aber auch in die Luft freigesetzt, die für Mensch und Umwelt da alles andere als gesundheitsfördernd sind.
Burning has the direct impact, of course.
Ja, wir konnten eine Umweltaktivistin sprechen, Angela Imdad, die uns erzählt hat, was das konkret für Auswirkungen für die Menschen und für die Umwelt hat.
It is impacting your airways, your lungs, and again, I would say it's a slow poisoning.
Was sagt denn Selpi zu euren Recherchen?
Wir haben Selpi um Stellungnahme gebeten und sie haben auch dort pauschal an den Partner wieder weiterverwiesen, diesmal an ihren Recyclingpartner Looper. Und dort haben sie uns dann gesagt, dass Looper Artikel an globale Märkte, eben zum Beispiel Pakistan, versenden kann, wenn sie von Selpi während des ersten Sortiervorgangs als unverkäuflich eingestuft wurden. Looper würde sich aber an die europäischen Vorgaben halten und im Jahr 2025 nur 10% der sortierten Kleidung entsorgt haben. Selpi sagt außerdem, dass sie sich darüber bewusst sind, dass Textildeponierung ein ernstes Problem ist, dass ihre Partner aber keine unsortierten Textilien in großen Mengen weiter exportieren und stattdessen aber eben mit vertrauenswürdigen Second-Hand-Händlern zusammenarbeiten würden. Also wir haben uns auch gefragt, wie Selby dann überhaupt solche Versprechen abgeben darf, wenn sie eigentlich immer nur weiter an andere Partner verweisen und da Verantwortungen immer weiter schieben. Unserer Meinung nach wird zumindest Selby ihrer Verantwortung so nicht gerecht. Und wir haben Lupa danach gefragt, wie das alles zustande gekommen sein soll. Und die haben uns aber auf unsere Anfrage nicht geantwortet. Wir haben uns das dann auch nochmal einordnen lassen von Ruth Preiwisch von der Verbraucherzentrale, die sich mit Textilien und den Umweltversprechen von Unternehmen auch auseinandersetzt.
Wenn solche Versprechen abgegeben werden, ohne dass ein Unternehmen wirklich ganz genau weiß, wo die Kleidung am Ende landet und wie mit der Ware am Ende umgegangen wird, dann ist das in unseren Augen ja ein falsches Versprechen und am Ende auch Verbrauchertäuschung.
Also für uns hat die Recherche auf jeden Fall gezeigt, dass es natürlich immer noch nachhaltiger ist, Kleidung secondhand zu kaufen. Wenn ich eine Jeans auf dem Flohmarkt kaufe, dann ist es immer noch besser, als sie neu zu kaufen. Aber man muss auch sagen, dass nicht alle Angebote von secondhand, gerade wenn man sie von großen Plattformen wie zum Beispiel Selby kauft, da ein Allheilmittel gegen unser schlechtes Gewissen sind. Also nicht alles, was nachhaltig aussieht, ist es auch. Also ich muss sagen, ich habe in Pakistan Berge an Textilien gesehen. Also das sind Massen. Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie viel in Kilo. Ich könnte das gar nicht sagen. Ich könnte das gar nicht beschreiben. Es ist einfach haushohe Türme an Kleidung, vor der wir da standen. Und zu wissen, dass das nur die Altkleider sind, dass das zum Teil auch nur Kleider sind, die nicht mehr weiterverwendet werden können. Was das bedeuten muss für den Fashionmarkt im Allgemeinen, wie viele Massen, also unvorstellbar da auf den Markt strömen die ganze Zeit, wie viel wir konsumieren an Kleidungsstücke, wie viel wir wieder aussortieren, was mit dieser Kleidung alles passiert sein muss. Das war für mich oder ist für mich ein Moment, wo ich auf jeden Fall mein eigenes Konsumverhalten und meinen Umgang mit Mode, aber auch mit Secondhand-Mode nochmal überdenken muss, weil ich merke, dass Secondhand das Problem auch nicht lösen kann.
Vielen, vielen Dank, Vanessa.
Vielen Dank dir.
Vanessa Materla hat gemeinsam mit ihren Kolleginnen Carmen Maywald und Svenja Nagel zur Secondhand-Plattform Selby recherchiert. In ihrem Film für Team Recherche verfolgen sie auch noch andere Klamotten, in die sie Tracker reingenäht haben, unter anderem zu einem Autoteilehändler in Polen. Den Film, den findet ihr in der ARD-Mediathek und den Link dazu stellen wir euch in die Shownotes. Autor der Folge ist Stefan Beuting. Mitgearbeitet haben Sebastian Schwarzenböck und Lukas Waschbisch. Produktion Ruth-Maria Ostermann, Christiane Gerhäuser-Kamp, Regina Stärke und Alexander Gerhard. Redaktionsleitung Jasmin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elina Kuch. Wir hören uns. Zum Schluss habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Marie, Zoe und Hannah, das sind nicht ihre echten Namen, die kennen sich nicht. Sie sind nicht gleich alt, sie gehen nicht auf die gleiche Schule, wohnen nicht im gleichen Bundesland. Aber sie sind alle 15, als ihre Lehrer ihnen ihre privaten Kontakte geben. Angeblich wollen sie den Schülerinnen nur helfen. Aber eigentlich nutzen die Lehrkräfte ihre Position aus, um die Schülerinnen zu missbrauchen. Emotional und sexuell. Wer achtet an Schulen darauf, dass Lehrkräfte nicht die Grenzen zu ihren Schülerinnen und Schülern überschreiten? Wer übernimmt Verantwortung, wenn es doch passiert? Und wie geht es Marie, Zoe und Hannah heute? Die Lieblingsschülerin ist ein Podcast vom Deutschlandfunk. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und überall dort, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Den Link, den stellen wir in die Shownotes.